Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen. Sehr scharfe Worte des Innenministers, Beruhigungsversuch der Wirtschaftsministerin Pascal Couchepin und Doris Leuthard äußern sich zur Affäre Blocher-Rohschacher. Die Freisprüche im Swissair-Prozess sollen bestehen bleiben. Laut zwei verschiedenen Quellen will die Zürcher Staatsanwaltschaft auf eine Berufung verzichten. Gedenken an die Judenvernichtung. Papst Benedikt XVI. Verneigt sich in Wien vor dem Mahnmal für die Opfer des Holocaust. Schlechte Arbeitsmarktdaten aus den USA. An den internationalen Börsen sinken die Kurse wieder. Terrorbekämpfung in Deutschland. Nach den Verhaftungen vom Mittwoch sollen neue Straftatbestände geschaffen werden. Und Potentatengelder via die Schweiz. Ein international beachteter Bericht behauptet, Kenias Präsident habe Milliarden durch die Schweiz geschleust. Wir lesen den Report. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Barbara Büttner.
In der Affäre Blocher-Rohschacher haben sich zwei Bundesräte und zwei Parteien zu Wort gemeldet. FDP-Bundesrat Kuschmann bekräftigte, es gebe kein Komplott, um jemanden aus dem Bundesrat zu werfen. Im Tessiner Radio verglich der Innenminister im Weiteren die Methoden der SVP im Wahlkampf mit dem italienischen Faschismus der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. CVP-Bundesrätin Doris Leuthard rief im Schweizer Radio DRS zur Besonnenheit auf. Im Fall Blocher-Rohschacher solle man das Parlament nun seine Untersuchungen machen lassen. Für eine Bewertung der Ereignisse sei noch zu vieles unklar. Zu Wort meldeten sich auch die Fraktionen von FDP und SVP. Die SVP wollte sich zu den Vorwürfen von Bundesrat Kuschmann nicht äußern. Sie forderte jedoch eine dringliche Debatte über Auftrag und Arbeitsweise der Geschäftsprüfungskommission GPK. Die FDP-Fraktion verlangt ebenfalls eine dringliche Debatte, aber eine zur Gewaltentrennung. Heute wurde zudem bekannt, dass die GPK Strafanzeige wegen Indiskretionen eingereicht hat. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will offenbar im Swissair-Prozess keine Berufung einlegen. Dies jedenfalls meldet Tele Zürich unter Berufung auf Dokumente der Staatsanwaltschaft. Diese Dokumente liegen auch der Nachrichtenagentur SDA vor. Die Staatsanwaltschaft will jedoch bis am Montag nicht offiziell informieren. Laut Tele Zürich sehe die Staatsanwaltschaft nur geringe Chancen beim Weiterzug der Freisprüche von Mario Corti, Philipp Bruggisser und den anderen ehemaligen Swissair-Verantwortlichen. Das Bezirksgericht Bülach hatte Anfang Juni alle 19 Angeklagten im Swissair-Prozess freigesprochen. Bei der Frage, welche Fremdsprache in den Schulen zuerst unterrichtet werden soll, zeichnet sich ein Streit zwischen National- und Ständerat ab. Die zuständige Kommission des Ständerats ist nämlich dagegen, dass als erste Fremdsprache zwingend eine zweite Landessprache unterrichtet wird, also beispielsweise Französisch in der Deutschschweiz. Die Ständeratskommission stellt sich beim Sprachengesetz damit gegen den Nationalrat. Wer sich im Ausland zum Terroristen ausbilden lässt, muss sich künftig darauf gefasst machen, bei seiner Rückkehr nach Deutschland vor Gericht zu kommen. Darauf haben sich die deutschen Innenminister von Bund und Ländern in Berlin verständigt. Sie reagierten damit auf die Verhaftung von drei mutmaßlichen islamistischen Terroristen diese Woche. Noch keine Einigkeit gab es bei der Frage, ob die umstrittenen Online-Durchsuchungen künftig gestattet sein sollen. Aufgrund von Abklärungen ist nun klar, warum im August in Großbritannien die Maul- und Klauenseuche ausbrechen konnte. Der Erreger konnte mit großer Wahrscheinlichkeit durch undichte Leitungen aus einem Labor entweichen, wie die britische Behörde für Gesundheitssicherheit in ihrem offiziellen Bericht schreibt. Auch sei die Übertragung der Maul- und Klauenseuche auf zwei Farmen in der Nachbarschaft durch Überschwemmungen begünstigt worden. Großbritannien hatte nach Ausbruch der Seuche sofort 220 Rinder notgeschlachtet und ein Transportverbot für gefährdete Tiere erlassen. So konnte die Maul- und Klauenseuche rasch eingedämmt werden. Bei strömendem Regen hat Papst Benedikt XVI. Seinen dreitägigen Besuch in Österreich begonnen. Vor dem Holocaust-Mahnmal auf dem Judenplatz in Wien gedachte er der Opfer der Judenvernichtung durch die Nationalsozialisten. Begleitet wurde der Papst vom Wiener Oberrabbiner Chaim Eisenberg. Zuvor musste der stark erkältete Papst bei einer Liturgiefeier seine Ansprache abbrechen, weil die Verstärkeranlage versagte. Anlass der Papstreise ist das 850-Jahr-Jubiläum des Wallfahrtortes Mariazell. Doch ob der Papst Mariazell besuchen kann, ist offen. Wegen des Dauerregens sind zwei der drei Zufahrtsstraßen überflutet und unpassierbar. US-Präsident Bush hat Nordkorea einen Friedensvertrag in Aussicht gestellt, mehr als 50 Jahre nach dem Koreakrieg. Bush sagte bei seinem Besuch in Australien, sollte Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgeben, seien die USA bereit, den Koreakrieg auch formell zu beenden. Bisher herrscht zwischen Süd- und Nordkorea lediglich ein Waffenstillstand. Im Gazastreifen hat die Polizei der Hamas erneut Proteste von Fatah-Anhängern gewaltsam aufgelöst. Diese hatten sich zu öffentlichen Gebeten versammelt, was von der Hamas Anfangswoche verboten wurde. Bei den Zusammenstößen wurden mindestens 40 Menschen verletzt. Im südostasiatischen Land Burma geht der gewaltsame Protest der buddhistischen Mönche gegen die Militärdiktatur weiter. Laut Augenzeugen stürmten einige Mönche einen Laden, der einem bekannten Regierungsbeamten gehört. Schon gestern hielten Mönche einen Beamten und mehrere Soldaten fest. Dass sich Mönche in diesem Ausmaß politisch engagieren, hat in Burma Tradition. So beim Unabhängigkeitskampf gegen Großbritannien vor 60 Jahren oder bei den letzten großen Protesten von 1988. Damals aber schlug das burmesische Regime den Aufstand brutal nieder. Es starben mehrere tausend Menschen. Die Zustände im Osten der Demokratischen Republik Kongo übersteigen die menschliche Vorstellung. Dies sagte eine Sprecherin der UNO in Genf. Nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge, UNHCR, befinden sich in der Region zurzeit tausende Menschen auf der Flucht. Es komme zu systematischen Vergewaltigungen und Folterungen und man habe auch von Massakern an Zivilpersonen gehört, berichtet das UNHCR. In der Demokratischen Republik Kongo kämpfen seit Tagen kongolesische Regierungstruppen gegen die Rebellen von Regimekritiker Nkunda. Am Bielersee haben Archäologen Spuren des wohl ältesten Hauses der Schweiz entdeckt. Bei Sutz-Lattrigen am rechten Bielerseeufer machten sie die Grundrisse einer Behausung aus, die dort vor fast 6000 Jahren stand, genauer gesagt im Jahr 3863 vor Christus, wie die Analysen ergeben haben. In der gleichen Gegend am rechten Bielerseeufer sind bereits mehrfach Siedlungsreste gefunden worden. In den USA ist im August erstmals seit 4 Jahren die Zahl der Arbeitsplätze zurückgegangen, wie aus dem US-Arbeitsmarktbericht hervorgeht. Insgesamt seien 4000 Arbeitnehmende entlassen worden. Die Experten hätten dagegen mit der Schaffung von über 100.000 neuen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote in den USA beträgt unverändert 4,6%. Die internationalen Aktien- und Devisenmärkte reagierten prompt auf diese Arbeitsmarktzahlen.
Sie hören trotz allem immer noch Echo der Zeit auf DRS 1 mit diesen weiteren Themen. Lärm in Bern. Der Innenminister wirft der Partei des Justizministers faschistische Methoden vor. Wie bitte? Fragen wir und hören Pascal Gouchepin noch einmal zu. Was jetzt? Fragen wir die Parteien der Mitte, die bisher eher ruhig geblieben waren. Und woher das? Fragt unser Wahlbeobachter angesichts der unschweizerisch starken Emotionen im Wahlkampf. Dann Ausbildung im Terrorcamp, der neueste Straftatbestand in Deutschland. Nur wo beginnt die Ausbildung und was ist ein Terrorcamp? Kampfende bei Economy Suisse. Dass die Kämpfer jetzt in ihren Ecken sitzen, heißt noch nicht, dass sie sich auch vertrauen. Wende in Marokko. Sieger der heutigen Parlamentswahl dürften die Islamisten werden. Gemäßigte Islamisten, aber immerhin. Und im Dossier Loch im Potentatengeldpanzer? Fragezeichen. Der kenianische Ex-Präsident Arap Moi habe Milliarden aus seinem Land geschafft, und zwar durch die Schweiz, behauptet ein Bericht, der international die Runde macht. Wir schauen ihn an, im Echo der Zeit. Im politischen Wirbel um Bundesrat Blocher und dessen Rolle bei der Entlassung von Bundesanwalt Rohrschacher sind die Mitteparteien FDP und CVP bisher eher in Deckung gegangen. Sie haben klare Stellungnahmen für oder gegen Blocher vermieden. Jetzt die im doppelten Sinne große Ausnahme. FDP-Innenminister Pascal Gouchepin mochte sich nicht länger vornehm zurückhalten und griff die SVP frontal an. Im Tessiner Radio verglich er deren Propagandamethoden mit denen der Mussolini-Faschisten in den 30er Jahren. Dieter Kohler fasst Gouchepins Aussagen zusammen.
Innenminister Pascal Gouchepin reagiert mit scharfer Kritik auf den Wahlkampf der SVP. wenn in aktuellen Zeitungsinseraten, so sagte er am Tessiner Radio, der Eindruck erweckt werde, dass ein Komplott gegen gewählte Volksvertreter bestehe, dann erinnere ihn dies an die 30er Jahre.
Lorsque pendant des semaines la presse suisse est inondée d'annonces qui prétendent que des complots sont mis en place pour empêcher des élus démocratiques de siéger, je dis que c'est quelque chose qui nous rappelle les années 30. C'est une vision sans confiance et sans respect des autres forces politiques.
Dieses SVP-Vorgehen sei ohne Respekt und Vertrauen gegenüber den politischen Institutionen, gegenüber den anderen Parteien. Pascal Kuschma stört sich daran, dass die SVP in ihrem Wahlkampf das Tabu der Bundesratsabwahl aufbaut. Es gehöre nun mal zur Politik, dass man solche Fragen öffentlich diskutiere, dass auch eine Abwahl möglich sei. Wenn nun aber eine Partei, und gemeint ist die SVP, eine Katastrophe herbeirede im Falle, dass ein Bundesrat nicht mehr gewählt würde, dann erinnere ihn dies an den Faschismus. Nach dem Muster, wenn der Duce fehlt, löst sich alles auf.
C'est légitime qu'on dise, on peut ne pas réélire quelqu'un. Et accuser quelqu'un qui émet cette opinion de vouloir détruire le pays en disant si cette réélection n'a pas lieu, il y aura une série de catastrophes qui auront lieu. C'est quelque chose qui rappelle le fascisme. Si le Duce manque, tout disparaît. Et ça, c'est malsain.
Diese Haltung sei krank, sagte Pascal Kuschma, und vor allem, niemand sei der Duce in diesem Land. Niemand sei alleine verantwortlich für das Wohlergehen der Schweiz.
Et puis surtout, personne n'est le Duce indispensable au bien-être de la Suisse.
Pascal Kuschma verteidigte in diesem Zusammenhang die Einsetzung eines unabhängigen Rechtsberaters, um die von der Geschäftsprüfungskommission geäußerte Kritik an Bundesrat Christoph Blocher zu klären. Es lägen extrem schwerwiegende, aber nicht bewiesene Vorwürfe im Raum. Diese zu klären sei besonders wichtig. Im Interesse von Christoph Blocher und auch des ganzen Bundesrates.
Il y a là, dans le rapport, des critiques extrêmement sérieuses. Je ne dis pas qu'elles sont justifiées, mais enfin, les critiques telles qu'elles sont présentées, extrêmement sérieuses à l'égard d'un membre du gouvernement. Ce membre du gouvernement est ministre de la Justice. C'est dans son intérêt que la réponse du gouvernement soit admise par tous.
Für diese Untersuchungen müsse man sich genügend Zeit lassen, sagte Pascal Kuschma weiter. Man dürfe sich nicht vom Wahltermin drängen lassen.
Dieter Kohler, die schweren Vorwürfe von Pascal Kuschma. Die SVP hat sich zu diesen scharfen Worten bisher nicht geäußert, man habe das auch nicht vor, ließ die Partei heute Abend wissen. Man wird sehen, ob es dabei bleibt. Pascal Kuschmas Angriff zwingt jetzt aber vor allem die Mitteparteien, unter anderem seine eigene, zu klaren Stellungnahmen. Deren Haltung gegenüber der SVP und Justizminister Blocher dürfte bei der Bundesratswahl entscheidend sein. Im zuvor stattfindenden Wahlkampf fürs Parlament aber sind die Angriffe auf die Rechtspartei gefährlich. Wer zu früh aus der Deckung kommt, riskiert in der Konfrontation mit der SVP zu verlieren. Diese Angst war auch heute spürbar. Pascal Krauthammer, Dilemma in der Mitte.
Bundesrat Pascal Kuschmin steht innerhalb der FDP nicht alleine da. Seine Aussagen zur SVP und ihrer Kampagne, die an faschistische Methoden erinnere, stoßen auf Verständnis, beispielsweise beim Parteipräsidenten Fulvio Pelli.
In dieser Ausdruckweise von Herrn Kuschmin gibt es schon etwas Richtiges. Die SVP hat eine unglaubliche Attacke an die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates. Es sind Leute, die vom Volk gewählt worden sind, die ihre Arbeit machen. Und wenn vielleicht einmal auch Herr Blocher einen Fehler gemacht hat, muss man schon das feststellen und nicht dramatisieren. Das ist die Reaktion auf diese Dramatisation.
Pelli benennt auch die Akteure, welche Kuschmin zu seinen harten Aussagen bewogen haben.
Es sind immer die gleichen, die ungefähr wie Brandstifter arbeiten, scheinen uns ein Fehler zu sein.
Zu diesen Brandstiftern, wie sie Pelli nennt, gehört auch SVP-Parteipräsident Ueli Maurer. Da stellt sich die Frage, warum die FDP trotzdem mit einem dieser sogenannten Brandstifter in den Wahlkampf zieht. Immerhin führt FDP-Fraktionspräsident Felix Gutzwiller in Zürich zusammen mit Ueli Maurer einen gemeinsamen Ständeratswahlkampf. Dazu Fulvio Pelli.
Das bedeutet nicht Identifikation, das bedeutet nicht Zustimmung zu den Methoden, Wahlmethoden der anderen.
Entscheidend sei vielmehr das gemeinsame Ziel, nämlich die bürgerliche Mehrheit. Vor diesem Hintergrund werden auch das delikate Thema Blocher und eine allfällige Abwahl bei der FDP nicht prioritär behandelt. Man wolle zuerst die weiteren Abklärungen abwarten, sagt Pelli, diplomatisch und ausweichend. Auch die CVP windet sich in der Causa Blocher. All den Kritikern, die Parteipräsident Darbele und seiner CVP in dieser Sache vorwerfen, sie würden erneut keine Position beziehen, antwortet dieser:
Also ich bin ein Staatsmann und ich schaffe für dieses Land und da muss ich in dieser Sache kühlen Kopf behalten.
Mit solchen Aussagen entzieht sich Darbele der Konfrontation mit der SVP. Seine Bundesrätin Doris Leuthard wird immerhin konkreter, wenn es um die Aussagen von Bundesratskollege Pascal Couchepin geht. Auf die Frage, ob der FDP-Innenminister mit seinen Faschismusvorwürfen recht habe, sagt sie:
Ich finde diese Aussage jetzt ein bisschen gewagt, weil wir stehen in einem Prozedere mit einem GPK-Bericht. Die SVP hat meines Erachtens massiv reagiert, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Ich finde, man sollte jetzt gerade eben in so einer Situation, wo das dann zum Wahlgeplänkel wird, sehr besonnen reagieren, jetzt das Parlament die Arbeit machen lassen. Wir wissen sehr vieles nicht, was hier stimmt, was nicht stimmt, und deshalb würde ich zur Zurückhaltung mahnen.
Gemäß Bericht der Nationalratskommission hat Bundesrat Blocher seine Kompetenzen überschritten und die Gewaltenteilung verletzt. Schwerwiegende Verstöße wären dies, falls sie auch durch den unabhängigen Rechtsberater des Bundesrates bestätigt würden. Ob dann Justizminister Blocher noch tragbar wäre, dieser Frage weicht Doris Leuthard aus.
Ich finde, die Gewaltentrennung ist effektiv ein absolut hohes Gut und kein Bundesrat hat das Recht, sich in die Justiz einzumischen. Das ist effektiv etwas, das von der Verfassung her schon eine Verletzung darstellt, aber das wissen wir ja nicht.
Man wisse ja noch nicht, ob die Vorwürfe so tatsächlich stimmten. Auch für Bundesrat Blocher gelte die Unschuldsvermutung. Politbeobachter interpretieren die Vorsicht der Mitteparteien in der Sache Blocher auch mit dem Wahlprozedere bei den Bundesratswahlen. Auf eine allfällige Abwahl Blochers könnte sehr schnell die Abwahl eines FDP-Bundesrates oder der CVP-Bundesrätin folgen. Doris Leuthard beispielsweise wird als Amtsjüngste am Schluss gewählt. Doch sie will von diesen Politspielchen nichts wissen.
Das ist immer so, dass den Letzten oder die Letzte beißen die Hunde. Wenn das so ist, dass gewisse Parteien oder Parlamentarier die Wahl einer Bundesrätin beurteilen nach der Reaktion ihrer Partei, dann frage ich mich sowieso über die Politkultur. Und wenn dem so sein sollte, werde ich das mit Würde ertragen.
Sagt Wirtschaftsministerin Doris Leuthard im Beitrag von Pascal Krauthammer. Also, der Justizminister soll Ziel eines Komplotts sein, sagt dessen Partei. Der Innenminister spricht angesichts solcher Unterstellungen von Methoden des Faschismus. Die Linke tobt, die Rechte schreit und die Mitte schaut, wo sie bleibt. Nicht das übliche Bild eines Schweizer Wahlkampfes, meint unser Wahlbeobachter in seiner freitäglichen Kolumne und er fragt sich, was da abläuft, 6 Wochen vor der Wahl. Lukas Schmutz.
Die Empörung war hörbar, als Innenminister Pascal Couchepin heute auf die laufende Geheimplankampagne der SVP reagiert hat. Schwererwiegende Vorwürfe als der Totalitarismusvergleich sind in einem Wahlkampf kaum denkbar, gerade in der Schweiz. Besonders erstaunlich ist, dass dieser kaum zu steigernde Vorwurf ausgerechnet von einem FDP-Bundesrat kommt. Von jener Partei also, die sich in den letzten Tagen mit einem klaren Positionsbezug mehr als nur schwer getan hat. Wer das verstehen will, begibt sich in diesen Tagen am besten auf die Straßen von Zürich. Dort begann in dieser Woche nämlich der gemeinsame Plakataushang von SVP und FDP für den Ständeratswahlkampf. Und so sieht man an den Plakatsäulen das Bild von Felix Gutzwiller, dem Fraktionschef der FDP, an der Seite von Ueli Maurer, dem Parteipräsidenten der SVP. Zürich gewinnt, heißt der Slogan, mit dem die beiden für eine ungeteilte Zürcher Standesstimme werben. Nichts zeigt deutlicher als dieses Plakat, welch intime Nähe zur SVP die Freisinnigen in der abgelaufenen Legislatur gerückt sind. Wer sich in Bern heute so hart an den Karren gefahren ist, ist nicht nur in Zürich, sondern auch sonst im Land als politisches Tandem unterwegs. Das Ticket für den Sitz auf dem Tandem mit Maurer hat Gutzwiller mit der Zusage gelöst, seine Fraktion werde Christoph Blocher auf jeden Fall wieder in den Bundesrat wählen. Damit war der Wahlpakt geschlossen und der Spielraum für Reaktionen auf alles, was die SVP im Wahlkampf sonst noch so tun würde, gegen null geschrumpft. 2003 hat die FDP gehofft, mit der Wahl von Christoph Blocher in den Bundesrat endlich aus dem langen Abgrenzungskampf zur SVP rauszukommen. Nun muss sie feststellen, dass das Dilemma der eingegangenen Nähe noch unbequemer ist. Von daher richtet sich der Warnruf von Bundesrat Gusper vor allem an die eigene Partei. Denn sollte die Gefahr zunehmenden Totalitarismus real werden, hätte sie ein einfaches, konkretes Mittel, um etwas dagegen zu tun. Absteigen vom Tandem.
Lukas Schmutz, jeden Freitag der Echo Wahlbeobachter. Wie weit dürfen die Behörden gehen bei der Verhinderung möglicher Terroranschläge? Diese Frage beschäftigt Deutschland seit einiger Zeit und noch verstärkt, seit die Polizei drei Verdächtige aus der islamistischen Szene festgenommen hat, die massive Anschläge geplant haben sollen. Heute haben sich die Innenminister der Bundesländer zu einer Sondersitzung getroffen. Sie beschlossen, den Aufenthalt in Terrorcamps im Ausland unter Strafe zu stellen. Keinen Durchbruch gab es bei der seit langem umstrittenen Online-Untersuchung von Computern. Ursula Hürzeler.
In Deutschland ist die Angst vor terroristischen Anschlägen gestiegen, je nach Umfrage mehr oder weniger. Und gegen 60% der Bevölkerung haben deshalb auch nichts gegen die heimliche Durchsuchung von privaten Computern. Für die CDU ist das Balsam. Sie verlangt schon lange, dass Verdächtige strenger überwacht werden können. An der heutigen Sondersitzung machten die Innenminister der CDU-geführten Länder denn auch weiter Druck. Im Kampf gegen den Terrorismus, so Volker Bouffier aus Hessen, sei der Zugriff auf die Festplatten unverzichtbar. Das habe sich gerade im jüngsten Fall gezeigt.
Wir hätten ohne befreundete Dienste nicht so früh die entscheidenden Hinweise bekommen. Und ich glaube, das müssen wir auch in der Bundesrepublik Deutschland in Zukunft haben.
Die SPD aber zögert weiter. Sie befürchtet, dass dadurch die Bürgerrechte unverhältnismäßig eingeschränkt würden und will erst noch ein hängiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten, bevor sie einer Online-Durchsuchung zustimmt. Hektik, sagt Justizministerin Tsipras, sei völlig fehl am Platz. Zuerst gelte es, alle rechtlichen und technischen Probleme sorgfältig abzuklären.
Es geht um eine heimliche Durchsuchung von Festplatten. Das entspricht der heimlichen Durchsuchung Ihres Schreibtisches zu Hause. Und da muss man sich schon mal etwas sorgfältiger angucken, was da eigentlich passiert. Denn Durchsuchungen sind eigentlich in Deutschland seit 130 Jahren öffentlich.
Auf das grüne Licht zur Online-Durchsuchung müssen die Sicherheitsbehörden also weiterhin warten. Geeinigt haben sich die Innenminister der Länder dafür darauf, dass künftig Vorbereitungshandlungen für Anschläge schärfer geahndet werden. Wer an sogenannten Terrorcamps im Ausland teilnimmt, soll in Deutschland dafür bestraft werden. Für Rolf Stegner, den SPD-Innenminister aus Schleswig-Holstein, eine überfällige Maßnahme.
Wir können unseren Bürgern nicht zumuten, dass wir einfach tatenlos zusehen, wenn Menschen sich ausbilden lassen, um Bomben zu basteln.
Dazu soll nun die Justizministerin möglichst rasch einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Einfach wird das allerdings nicht, denn wie will man feststellen, ob sich jemand nur aus Interesse, religiöser Überzeugung oder eben mit mörderischer Absicht in Afghanistan oder Pakistan ausbilden lässt?
Ursula Hürzeler in Berlin. Sie hören das Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Economie Suisse, mehr Friede, mehr Freude. Marokko, die Islamisten könnten die Wahl gewinnen. Und Fluchtgelder. Kenias Arap Moi soll Milliarden aus dem Land geschafft haben. Via die Schweiz. Die Wirtschaft gibt es nicht. Es gibt Branchen, es gibt einzelne Unternehmen, viele Stimmen, unterschiedliche Interessen. Den Tag der Wirtschaft, den gibt es. Und just an diesem heutigen Tag demonstrierte die Wirtschaft eine Einigkeit, an die sie selbst noch vor einem Jahr nicht mehr geglaubt hätte. Damals drohten Bau- und Metallbranche mit dem Austritt aus dem Dachverband Economie Suisse und legten sich mit Vertretern der Finanzwelt und der Pharmaindustrie an. Und das lautstark und in aller Öffentlichkeit. Der Verband hat sich unter diesem Druck neu organisiert, Personal abgebaut, der Lärm von damals ist verhallt. Aber von Harmonie kann noch nicht wirklich die Rede sein, Rainer Bohrer.
Schulterschluss, Zusammenhalt, an einem Strick ziehen. Es war augen- und ohrenfällig, wie Gerold Bührer, FDP-Nationalrat und seit knapp einem Jahr Präsident von Economie Suisse, bemüht war, die Einigkeit des Wirtschaftsdachverbands zu demonstrieren.
Ich bin sehr zufrieden, dass alle beieinander jetzt geblieben sind, dass wir die Strategie haben, die von allen getragen wird.
Getragen wird die Strategie von Economie Suisse von allen Verbänden. Das heißt, vordergründig ist sich die Stimme der Wirtschaft wieder einig. Doch hinter vorgehaltener Hand wird immer noch von heftigen Disputen gesprochen. So hat eben erst gestern das Thema Managerlöhne in Pharmaindustrie und bei Banken an der Vorstandssitzung erneut für heiße Gespräche und rote Köpfe gesorgt. Für Gerold Bührer sind dies die psychologischen Nachwehen eines Konflikts, der im Grundsatz beigelegt sei.
Darüber, dass jetzt halt in zwei dieser Branchen die Entschädigungen sehr hoch sind gegenüber anderen Branchen, dass da hier und da vielleicht psychologisch der eine oder andere das nicht so toll findet, das ist zu akzeptieren, das ist so, aber in der Sache, in den zentralen wirtschaftspolitischen Postulaten, da kann ich Ihnen sagen, da ist von Werkplatz bis Finanzplatz eine klare Homogenität vorhanden.
Die Vertreter des Werkplatzes und der Industrie sind zufrieden. Ihnen ist es gelungen, sich innerhalb von Economie Suisse mehr Gehör zu verschaffen, den großen Einfluss der Vertreter der großen Pharmakonzerne und des Finanzplatzes zurückzubinden und erst noch weniger dafür zu bezahlen. Die Mitgliederbeiträge für die Metall- und Maschinenindustrie Swissmem und für andere Branchen wurden reduziert. Deshalb musste Economie Suisse das eigene Budget um ein Viertel auf noch gut 12 Millionen Franken pro Jahr reduzieren und Personal abbauen. Der Präsident von Swissmem, Johann Schneider-Ammann, ist erleichtert, dass sein Verband nicht mehr so viel zahlen muss. Aber im Kern ging es ihm um mehr.
Es ging sicherlich auch ums Geld, aber es ging bei weitem nicht nur ums Geld. Es ging auch um die inhaltlichen Aspekte. Unterschiedliche Branchen haben unterschiedliche Interessen. Wie geht man damit um? Und ich glaube, dass der ganze Prozess jetzt über dieses Jahr einerseits dazu geführt hat, dass wir etwas fokussieren, was die Economie Suisse anbetrifft. Und man arbeitet gezielter aufeinander zu, arbeitet verbessert miteinander zusammen und ist etwas ehrlicher und transportiert dann unterschiedliche Meinungen nach außen, wenn es nicht anders geht.
Das bedeutet aber auch, dass es in den wirklich heißen Fragen wohl bald wieder zu Misstönen kommen wird. Zu stark unterscheiden sich die Interessen der Großkonzerne in Pharma und Finanz von denjenigen der Unternehmen in der Industrie. Immerhin dürfen jetzt alle Verbände ihre Meinung einbringen, bevor Economie Suisse über die Marschrichtung entscheidet. Economie Suisse-Präsident Gerold Bührer:
Wenn einmal wirklich eine große Kluft wäre, also nicht nur ein, zwei, drei Verbände ausscheren, sondern wirklich ein großer Teil, dann würden wir uns eines Engagements, sprich also eines Abstimmungskampfes enthalten.
Von einem solchen Extremfall ist zurzeit nicht auszugehen. Nach den Misstönen des letzten Jahres tönte der Chor der verschiedenen Branchen heute am Tag der Wirtschaft wieder harmonischer. Doch die nächste Dissonanz kommt bestimmt.
Marokko wählt heute ein neues Parlament. Die Resultate der Wahl sind zwar noch nicht bekannt, aber es ist sehr wohl möglich, dass die gemäßigten Islamisten, PJD, die Wahlen gewinnen und zur stärksten politischen Kraft Marokkos werden. Das käme einer Wende gleich in diesem bisher von säkularen Kräften regierten Land. Weshalb sind die Islamisten in Marokko so beliebt? ARD-Kollege Jan Tussing ist der Frage nachgegangen und hat mit dem Chef der Islamisten gesprochen.
Sie gilt als der Favorit, aber gleichzeitig ist sie auch das Schreckgespenst der herrschenden politischen Klasse, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, kurz PJD. Die PJD, das sind Marokkos gemäßigte Islamisten. Sie träumen bei den Parlamentswahlen von einem erdrutschartigen Erfolg und, glaubt man den Umfragen, könnte die bereits jetzt größte Oppositionspartei die absolute Mehrheit erlangen.
Le programme du PJD insiste beaucoup sur la moralisation de la vie publique.
Das Wichtigste ist, dass das Programm der PJD stark auf die moralischen Werte des öffentlichen Lebens setzt, sagt Sadine El-Othmani, der Parteivorsitzende der PJD. Die Verwaltung und die marokkanische Justiz leiden an einer offensichtlichen Korruption. Das ist bedeutend für den Normalbürger. Es geht direkt gegen seine Interessen. Leider. Und verschiedene Regierungen konnten die Korruption nicht in den Griff bekommen, trotz der vielen Slogans und Versprechungen. Deswegen wollen wir die Korruption bekämpfen und im öffentlichen Leben die Werte zurückgeben. Saadine El-Othmani ist ein besonnener Mann. Er wiegt seine Worte ganz genau ab, denn er weiß, er steht unter Beobachtung. Seine Partei vertritt den kleinen Mann auf der Straße, die traditionellen Menschen auf dem Land, die in der Zweiklassengesellschaft Marokko verachtet und mit Füßen getreten werden. Sie haben die Nase voll, sich von den reichen Bonzen Marokkos gängeln zu lassen. Wir reden von der großen Korruption des Staates, die Vetternwirtschaft in der Verwaltung. Es gibt Verantwortliche, die neue Beamte nicht aufgrund ihrer Leistung einstellen, sondern andere Maßstäbe anwenden. Entweder geht es um Geld oder um Parteizugehörigkeit oder familiäre Bindung. Das sieht der Bürger und ärgert sich. Denn wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit und man kann nicht akzeptieren, dass die Verantwortlichen die Verwaltung ausnutzen, um ihre Freunde einzustellen. In Marokko weitet sich die Kluft zwischen Arm und Reich. Steigende Preise sorgen die Menschen, genauso wie die hohe Arbeitslosigkeit. Selbst Universitätsabsolventen haben keine Chance, wenn Papa nicht im Ministerium sitzt. Die grassierende Vetternwirtschaft ist die Geisel Marokkos. Sie hemmt die wirtschaftliche Entwicklung und treibt die jungen Marokkaner aus dem Land. Bereits jetzt leben 4 Millionen Marokkaner in Europa, für die Islamisten unhaltbar. Die PJD will daher soziale Gerechtigkeit und demokratische Strukturen, soweit der Islam diese zulässt.
PJD ist nicht ein Parti religiös.
Die PJD ist keine religiöse Partei, sondern eine politische, sagt der Parteivorsitzende der PJD. Aber sie beruft sich auf die islamischen Werte, ähnlich wie die christdemokratischen Parteien in Europa, die sich auf die christlichen Werte stützen. Alle Lebensbereiche sollen von den Grundregeln der Religion bestimmt werden. Das ist aber eine klare Kampfansage an die herrschende marokkanische Klasse. Die lässt nämlich ihre Kinder in Frankreichs Eliteschulen ausbilden und sonnt sich in verschwenderischem Luxus. Ein Sieg der gemäßigten Islamisten würde in Marokko ein kleines Erdbeben auslösen.
C'est vrai, notre société.
Es stimmt wohl, unsere Gesellschaft ist traditioneller und legt mehr Wert auf die Religion als die europäische Gesellschaft. Darauf geht unser Programm auch ein. Wir können uns keine Entwicklung eines Landes vorstellen, ohne die soziokulturellen Eigenheiten zu berücksichtigen oder die religiösen Eigenheiten oder die sozialen. Man darf nie ein Entwicklungsmodell kopieren, man muss es sich immer selbst schaffen. Sollten die Islamisten siegreich aus den Wahlen hervorgehen, dann steht der König vor einem Dilemma. Zwar bestimmt nur er allein den Premierminister, unabhängig vom Wahlausgang, aber ein Wahlsieger, der nicht die Regierung stellen darf, ist doch eigentlich ein Verlierer. Und das schürt den sozialen Unfrieden im Land. An den Wahlen wird sich Mohammed VI. Also messen lassen, ob er es ernst meint mit der Demokratisierung Marokkos. Zu der hatte er sich doch immer wieder bekannt.
Der Beitrag von Jan Tussing. Es ist 18.35 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Die Fluchtgelder des nigerianischen Diktators Sani Abacha hatten in den 90er Jahren auf dem Schweizer Finanzplatz eine Art Erdbeben ausgelöst. Seither, das heißt seit 1998, hat die Schweiz mit dem Geldwäschereigesetz Mittel zur Verfügung, solche Fluchtgelder zu identifizieren und abzuwehren. Das hat in vielen Fällen funktioniert, aber möglicherweise nicht immer. Laut dem Bericht einer internationalen Ermittlungs- und Beratungsfirma, der vor Jahren schon verfasst, aber erst jetzt bekannt wurde, soll die Familie des ehemaligen kenianischen Präsidenten Daniel Arap Moi rund 2,5 Milliarden Dollar Staatsgelder ins Ausland geschafft haben und einen beträchtlichen Teil davon über Schweizer Banken. Was lief da ab? Zuerst die Verhältnisse und Vorgänge in Kenia zur fraglichen Zeit. Der Bericht von Rudi Küng.
Fast ein Vierteljahrhundert lang bestimmte Daniel Arap Moi die Geschicke Kenias. Doch er machte das einstige Musterland Ostafrikas mit seiner Klientelherrschaft zu einem der korruptesten Länder der Welt. Moi und sein Clan galten als Kleptokraten vom Schlage eines Mobutu oder Abacha. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds froren 1997 wegen Korruption auf höchster Ebene sämtliche Zahlungen an den kenianischen Staat ein. Bei den Wahlen Ende 2002 gelang es dem heutigen Präsidenten Mwai Kibaki, seinen politischen Erzgegner Moi zu schlagen. Nicht zuletzt, weil er versprach, die Korruption energisch zu bekämpfen. Denn bis zuletzt wurde die Moi-Regierung illegaler Finanztransaktionen beschuldigt. Kibaki gab denn auch bei der internationalen Beratungsfirma Kroll eine Recherche über illegale Finanztransaktionen unter dem Moi-Regime in Auftrag, um die Fluchtgelder zurückzubekommen. Doch der Bericht, abgeliefert 2004, verschwand in den Schubladen. Erst vor kurzem machte ihn die Antikorruptionswebsite WikiLeaks publik. $2,5 Milliarden soll die Moy-Familie ins Ausland geschafft haben und heute unter anderem Güter in London, New York, Südafrika und Australien sowie eine Bank in Belgien besitzen. Zur Überraschung vieler aber verwarf Kibakis Regierung den Bericht umgehend als unkorrekt, unvollständig und auf Hörensagen beruhend. Das Verdikt, ein radikaler Meinungsumschwung, entspricht jedoch dem heutigen Zustand der Kibaki-Regierung. Ihre Leute sind heute selber in schwere Korruptionsaffären verstrickt. Kibaki hat den Antikorruptionskampf eingestellt, ebenso Verfahren gegen den Moy-Clan und seine Hintermänner. Kein Fluchtgeld wurde je sichergestellt. Moy aber, der nach wie vor über großen politischen Einfluss in Kenia verfügt, hat sich inzwischen seinem früheren Gegner Kibaki angeschlossen und unterstützt dessen Wiederwahl Ende dieses Jahres.
Rudi Küng hat es gesagt, $2,5 Milliarden soll die Familie Arap Moy ins Ausland geschafft haben. Zumindest steht es so im Bericht der internationalen Ermittlungsfirma Kroll, der auf dem Internet herumgeboten wird und auch in den Medien auftaucht. In diesem Bericht steht weiter, dass ein Teil dieser Gelder über die Schweiz geflossen sei. Was ist davon zu halten? Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden ist den Angaben im Kroll-Bericht nachgegangen.
Die Firma Kroll ist eine renommierte internationale Ermittlungsfirma. Der Bericht ist allerdings stellenweise ungenau und salopp formuliert, was Zweifel an seiner Autorenschaft erregt. Kroll selber sagt dazu nichts. Interessant ist der Bericht aber allemal. Er listet detailreich das Imperium der Familie des früheren kenianischen Herrschers Moy, Geschäftspartner sowie Mittelsmänner und Gehilfen auf. Detailliertes ist auch über die Rolle von Schweizer Banken zu lesen. So flossen laut den Recherchen von Kroll kenianische Fluchtgelder über ähnliche Wege wie zuvor die Gelder des nigerianischen Diktators Sani Abacha in die Schweiz. Rund $400 Millionen seien, Zitat, über die gleichen Kanäle mit dem gleichen Mittelsmann Gabriel Moussa Katri für die Familie Moy gewaschen worden. Katri habe das Geld über Auslandkonti der kenianischen Bank Transnational in die Schweiz gebracht, namentlich zur Union Bancaire Privée in Genf. Gabriel Moussa Katri ist in der Schweiz kein Unbekannter. Die Genfer Staatsanwaltschaft ermittelt immer noch im Fall Abacha gegen den schweiz-israelischen Doppelbürger. Außerdem taucht sein Name in einer Verfügung der Bankenkommission auf, die im Jahr 2005 gegen eine weitere Genfer Privatbank im Zusammenhang mit angolanischen Geldern erfolgte. Ferner steht im Kroll-Bericht, dass zwei kenianische Geschäftsleute mit engen Kontakten zur Familie Moy Geld bei der Credit Suisse in Zürich und der Waadtländer Kantonalbank untergebracht hätten. Die betroffenen Banken wollen sich dazu nicht äußern. Doch sind die Angaben plausibel? Strafrechtsprofessor und Geldwäscherei-Experte Marc Piet meint dazu:
Plausibel sind sie sehr wohl. In der Einschätzung müsste man wahrscheinlich jetzt genau hinschauen, in welcher Zeitperiode solche Transaktionen vorgekommen wären.
Der kenianische Ex-Präsident Daniel Arap Moy war nämlich noch mehrere Jahre im Amt, nachdem das Geldwäschereigesetz 1998 hierzulande in Kraft trat. Mit dem Gesetz wollte der Schweizer Finanzplatz seiner langen Geschichte als Hafen für Potentatengelder ein Ende setzen. Es schuf Mittel, um Fluchtgelder frühzeitig zu identifizieren und abzuweisen. Seither ist es tatsächlich schwieriger geworden, Schwarzgeld in der Schweiz zu platzieren. Das anerkennen Experten weltweit. Aus dem Bericht der Ermittlungsfirma Kroll ist nicht ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt die Gelder in die Schweiz transferiert wurden. Doch es ist bekannt, dass der kenianische Herrscher Moy bis zum Schluss seiner Amtszeit, das heißt bis Ende 2002, Staatsgelder aus dem Land schaffte. Ein heikler Fall. Wenn die Angaben im Kroll-Bericht stimmen, so droht dem Finanzplatz ein weiterer Abacha-Skandal. Geldwäscherei-Experte Marc Piet erklärt:
Wenn der gleiche Mittelsmann nach dem Abacha-Skandal noch verwendet worden sein sollte, dann hätten die betreffenden Banken einen ganz erheblichen Erklärungsbedarf.
Zurzeit bleiben zahlreiche Fragen um den Bericht über die Plünderung Kenias durch den früheren Herrscher offen. Dass sie bald beantwortet werden, ist unwahrscheinlich, denn ein Rechtshilfebegehren Kenias liegt nicht vor und ist nicht zu erwarten. Dies, weil sich Ex-Präsident Moy mit seinem Nachfolger Kibaki mittlerweile arrangiert hat.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden im Dossier über die Gelder, die aus Kenia auf Schweizer Konten verschoben und dann ins Ausland gebracht worden sein sollen. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Rolf Hiering, am Mikrofon war Kaspar Selk. Ich höre der Zeit hören Sie erneut um 19 Uhr auf DRS2 und auf der DRS Musikwelle. Ab 20 Uhr finden Sie diese neueste Ausgabe im Internet. Unter echo.drs.ch können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.